Liebe Hörer, ich habe zwei wunderbare Sätze für Sie, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Erster Satz. Junge, schlaf dich schön aus, ist gut für dein Immunsystem. Der zweite Satz. Lass dich impfen, ist gut für dein Immunsystem. Sinnbildlich gesehen liegen zwischen diesen beiden Sätzen Welten und mehrere tausend Jahre Zeit. Noch nie in der jüngeren Geschichte war der Streit darüber, was gesund oder krank macht, so politisch und auch emotional aufgeladen wie in diesen Tagen, hat man das Gefühl zumindest. Gerade das Thema Immunisierung und Immunsystem ist nach wie vor hart umkämpft. Heute ist der Welttag der Immunologie und deshalb betrachten wir das Thema medizingeschichtlich. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Medizinhistoriker Professor Heinz Schott. Guten Tag, Herr Schott.
Ja, guten Tag.
Definieren wir es erstmal. Was bedeutet Immunologie? Wonach strebt der Immunologe?
Ja, der Immunologe strebt danach, die Abwehrkraft des Organismus zu stärken und ihn dadurch zu schützen vor allen möglichen Gefahren, insbesondere Infektionskeimen. Und das ist oft verbunden eben mit der Impfstrategie.
Die ersten bekannten Beobachtungen zur Immunologie, die stammen ja aus dem Jahr 430 vor Christus, als der Geschichtsschreiber Thukydides während der attischen Seuche in Athen feststellt, dass diejenigen Menschen, die Versorgung Kranker übernehmen konnten, die bereits selber erkrankt waren und dann überlebt haben. Kurze Frage, was war davor? Was haben die Menschen getan, um sich zu schützen vor dieser Thukydides-Beobachtung?
Das ist nun eine Geschichte, die kolportiert wird, aber die im Grunde nichts Besonderes ist. Man darf davon ausgehen, dass zu allen Zeiten solche Erfahrungen gemacht wurden, dass wenn bestimmte Infektionskrankheiten da waren, dass Menschen nicht an derselben Krankheit wiedererkranken. Das sind Beobachtungen, die ja wahrscheinlich so alt sind wie die Medizingeschichte. Wir müssen davon ausgehen, dass seit der Antike die Medizin sehr viele Beobachtungen gemacht hat und Strategien entwickelt hat, sich vor Krankheiten zu schützen, also Präventivmedizin zu betreiben. Und hier spielt die Lehre von der gesunden Lebensführung eine besondere Rolle, die vor allen Dingen in der griechischen Medizin, in der Antike, also hippokratische Medizin, die da entwickelt wurde, in vorchristlichen Zeiten schon und dann bei Galen im zweiten Jahrhundert nach Christus dann auch ausgebreitet, die sogenannte Diätetik. Das heißt, man soll sich gesund ernähren, nicht nur gesund ernähren, sondern auch Licht und Luft muss ausreichend da sein, Essen und Trinken muss in gemäßigter Form zu sich genommen werden, schlafen, wachen. Stoffwechsel einschließlich der Sexualbetätigung muss maßvoll sein und auch die Gemütsbewegungen sollen nicht zu aufgeregt und nicht zu ruhig sein. Also das heißt, das Mittelmaß, das gesunde Mittelmaß, kann man sagen, war die Zielschnur. Und diese Lehre ist sehr populär gewesen in der Antike, ist aber dann über die Klostermedizin bis in die Neuzeit hineingekommen und hat dann letztlich ihren Niederschlag auch gefunden in der Naturheilbewegung, wenn Sie etwa an die Kneippkur denken.
Okay, lassen Sie uns, bevor wir in die Neuzeit gehen, nochmal ganz kurz vielleicht schauen, was war eigentlich in diesem sogenannten finsteren Mittelalter los? Also lange nach Griechenland und lange nach Rom, da ging ja viel Wissen verloren und genau auch in dieses Spätmittelalter und in die frühe Neuzeit, genau da hat ja auch die Pest hineingeschlagen, ganz hart ins Kontor. Was war mit dem Immunsystem der Menschen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit los, dass das so gewütet hat?
Zunächst sei dahingestellt, wie finster das Mittelalter war. Also es gab durchaus im Rahmen der Klostermedizin schon einige gelehrte Mönche, aber man darf auch nicht vergessen, dass der islamisch-arabische Bereich im hohen Mittelalter doch die antike Tradition gepflegt hat und auch weiterentwickelt hat. Warum die Pest dann im 14. Jahrhundert gewütet hat und praktisch ein Drittel der Menschen, soweit bekannt, umgebracht hat, das lässt sich nicht genau erklären. Also da gibt es verschiedene Theorien und ich denke mal, man kann es letztlich nicht eindeutig klären, warum jetzt die Pest ausgebrochen ist. Eines ist klar, damit war das Mittelalter zu Ende und alle bisherigen Ordnungen waren in Frage gestellt und das, was dann später die Renaissance genannt wurde, begann.
Gut, dann kommen wir mal auf die Neuzeit. Was waren denn die wesentlichen Errungenschaften und der medizinische, neuzeitliche Zugang zum Thema Immunologie?
Die Neuzeit vom 16. bis 20. Jahrhundert, sagen wir mal, hat ja eine rasante Entwicklung genommen. Aber das, was wir heute unter Immunologie verstehen, hat sich als Wissenschaft erst Ende des 19. Jahrhunderts herausgestellt, und zwar im Rahmen der Bakteriologie. Es war zum ersten Mal, dass die Menschen Bakterien sichtbar machen konnten und dann sich überlegen konnten, was sie dagegen tun können. Der große Name Robert Koch, der ist ja jedem bekannt. Im Zuge dieser Bakteriologie Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann auch die Immunität entdeckt. Was heißt entdeckt? Sie wurde erforscht und es gab dann diesen enormen Durchbruch, dass man wirksame Impfungen zum Beispiel gegen Diphtherie und Tetanus entwickeln konnte. Also das ist im Grunde die Zeit um 1900, wo die moderne Immunologie erst wirklich beginnt.
Wie sah es eigentlich mit der Medizinskepsis zur damaligen Zeit aus, wo diese Bakterien zum Beispiel entdeckt wurden und wo Robert Koch gewirkt hat und seine Entdeckungen gemacht hat? Also von damals bis heute, hat das damals schon eingeschlagen wie eine Bombe und alle haben gesagt, Fähnchen wehend, wow, das ist jetzt der Riesendurchbruch?
Ja, es gab zwei Lager. Einmal diejenigen, die das als Durchbruch gefeiert haben und die anderen, die skeptisch waren. Und man darf ja nicht vergessen, dass mit der Entfaltung der naturwissenschaftlichen Medizin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichzeitig, insbesondere in Deutschland, die Naturheilbewegung stark wurde mit sehr, sehr vielen Mitgliedern, mit vielen Aktivitäten und in dem Zusammenhang natürlich auch dezidierte Impfgegner. Also es ist keineswegs so, dass der Siegeszug der Medizin allseits gefeiert wurde, sondern es war gleichzeitig auch immer eine Skepsis dabei. Ja? Also was hängt da mit der Zivilisationskritik natürlich generell zusammen? Einerseits gibt es Fortschritte und wird groß der Fortschritt gefeiert und andererseits gibt es natürlich auch Skepsis und Zurückhaltung und man hat Angst, liebgewordene Dinge dann auch zu verlieren.
Welche Rolle spielte und spielt denn heute noch die Vorstellung von diesen Selbstheilungskräften des Organismus? Also die einen sagen, der Körper packt das, egal auf welche Art und Weise, und die anderen sagen, wir brauchen da unbedingt Nachhilfe. Welche Rolle spielt da diese Vorstellung von den Selbstheilkräften des Organismus?
Es gibt einen interessanten Medizinjournalisten, Norman Cousins, der in den 80er Jahren die Lachtherapie kreiert hat sozusagen. Er hat selber an einer systemischen Krankheit gelitten und konnte sich durch systematische Lachtherapie, indem er sich lustige Filme lange Zeit intensiv angeschaut hat, tatsächlich, so wie er aussagt, von dieser Krankheit befreien. Und das ist heute durchaus auch akzeptiert. Dass Lachen gesund ist und das Immunsystem stärkt. Und das ist also keine esoterische Lehre, sondern ich denke, das ist durchaus vereinbar mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Medizin. Also mit anderen Worten, es gibt im Grunde alltägliche Einstellungen, die entweder unser Immunsystem stärken oder es schwächen. Und ganz entscheidend ist, dass keine Angst und keine Verzweiflung und kein sozusagen sich zusammenziehen, ängstliches Zurückziehen, das ist schädlich. Und das ist, um nochmal zur Corona kurz zurückzukommen, das war also vom medizinischen her aus meiner Sicht der schlimmste Effekt, dass so viele Menschen in einen unglaublichen Angstzustand gekommen sind und dadurch ganz unabhängig von Corona sehr krankheitsanfällig wurden. Ich sage das als Medizinhistoriker und jetzt nicht als Sozialmediziner oder Epidemiologe, der das erforscht hätte, aber für mich ist das evident aufgrund meiner medizinhistorischen Einsichten.
Können Sie den größten Triumph und die größte Niederlage auf dem Weg der Erforschung des körpereigenen Abwehrsystems denn benennen? Welche Rückschläge und welche Glanzpunkte gab es, die wir hier unbedingt noch festhalten sollten?
Ich denke, wenn es um den Triumph geht, glaube ich, sollte man erwähnen, dass die Organtransplantation ab den 1960er Jahren erst möglich wurde, als die moderne Immunologie eine entsprechende Entwicklung hinter sich hatte. Also ohne Immunologie, ohne die neuen Ergebnisse, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts erzielt werden konnten, wäre die Organtransplantation nicht möglich gewesen. Das heißt, die gezielte Ausschaltung der Abstoßungsreaktion der transplantierten Organe. Und das ist, meine ich, schon ein Triumph der Immunologie. Nun, die größte Niederlage, ich bin da zurückhaltend, aber mir fällt nur ein, dass also für Robert Koch zumindest das Blamabelste war, nämlich seine Tuberkulin-Impfung. Er meinte, dass er eine Impfung gegen Tuberkulose entwickelt hätte und das war ein Irrtum und das hat ihm sehr viel auch selbst ausgemacht und natürlich auch an seinem Ruf etwas gezehrt. Dieser Tuberkulin-Skandal 1890 wäre da einzureihen in sozusagen die Schattenseiten der Geschichte. Ich denke mal, dass die Corona-Diskussion ja noch lange nicht am Ende ist und auch die Messenger-RNA-Impfung, dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich da zu weit weg bin von der Forschung, aber ich denke, dass das uns in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten noch beschäftigen wird. Ob das wirklich ein Durchbruch war oder ein Riesenmisserfolg oder eine Fehleinschätzung, das wird sich herausstellen. Da bin ich sehr zurückhaltend in irgendwelchen Urteilen, aber es ist auf keinen Fall geklärt.
Vielleicht eine etwas provokante Frage. Wenn ich einen Hausarzt habe, der ausschließlich Globuli verschreibt oder wenn ich einen Hausarzt habe, der sagt, diese Naturheilkraftgeschichte und die Selbstheilungskraftgeschichte und gut schlafen, gut essen und viel lachen, soll ich dann den Hausarzt wechseln, wenn das einer ist, der quasi entweder nur schulmedizinisch oder einer, der nur selbstheilungskraftstechnisch unterwegs ist?
Gute Frage. Vor Dogmatikern würde ich mich immer schützen, ja. Also es gibt solche und solche Homöopathen, ja. Homöopathen, die durchaus die Grenzen oder auch die Gefahren sehen und nicht gegen die Schulmedizin arbeiten, sondern in Kooperation mit dieser. Und auf der anderen Seite gibt es sicher auch hervorragende Biomediziner mit den neuesten Forschungsmethoden, die trotzdem offen sind für andere Dimensionen des Heilens. Also was uns spätestens seit dem 19. Jahrhundert eben fehlt, ist dieses Zusammendenken. Was gepflegt wird, ist meistens das Auseinanderdividieren und die dogmatischen Kontroversen. Und die, glaube ich, führen letztlich nicht weiter.
Heute ist der Welttag der Immunologie und deshalb haben wir diesen Tag aus historischer Sicht betrachtet. Dazu sprach ich mit dem Medizinhistoriker Professor Heinz Schott. Herr Schott, vielen Dank für diese interessanten historischen Einblicke.
Ja, vielen Dank, auf Wiederhören.